Liebe Gemeinde, als Studentin betreute ich im Rahmen des Kirchentages einen Stand des CVJM. Dort kam ich mit verschiedenen Leuten ins Gespräch. Ein Jugendlicher, schätzungsweise 16 Jahre alt, steuerte auf mich zu, ob er mal mit mir sprechen könne. Wir zogen uns zurück in einen extra dafür vorgesehenen Raum, eine Nische. Er war sehr verunsichert und auch ängstlich. Ob das stimme, dass man, wenn man nicht an Gott glaube, bestraft würde und in der ewigen Verdammnis ende. Ich fragte ihn, wo er denn das gehört habe. Es stellte sich heraus, dass er bei einem missionarischen Straßeneinsatz sich zu den zuhörenden Passanten gestellt hatte. Innerlich war ich empört über diese Hammermethode. Gleichzeitig aber auch irgendwie froh, dass es ihn dazu bewegt hatte, das Gespräch zu suchen und über Glaubensfragen nachzudenken. Er wusste nicht, was er glauben sollte. Im Konfirmandenunterricht habe er einen anderen Gott kennengelernt, nicht streng und verurteilend. Was ich denn glaube, wollte er wissen. Wir redeten lange miteinander. Es war auch für mich das erste Gespräch in dieser Art und ich war selber ganz unsicher. Wir redeten über unsere Gottesbilder, was in der Bibel über Gott und Jesus steht. Er fragte mich intensiv über meinen Glauben aus, wie ich Gott erlebe, wie ich meinen Glauben überhaupt lebe. Am Ende fragte ich ihn, ob ich für ihn beten dürfe. Das wollte er sehr gerne. Für mich war spürbar, dass Gott diesen Menschen vorbereitet hatte und dass dieser junge Mann seinen Weg mit Jesus weitergehen würde. Beim Abschied hatte er Tränen in den Augen. So berührt war er von dem Gespräch und dem Gebet. Danke kam aus tiefstem Herzen. Danke kam im Stillen auch aus meinem Herzen. Haben Sie schon einmal ein Glaubensgespräch mit Suchenden geführt? Kennen Sie auch die Unsicherheit, die einen mitunter überkommt, ob man denn auch die richtigen Worte findet? Paulus hatte sicher viele solcher Gespräche. Um eine seiner Reden, die war ja sehr lang, geht es im heutigen Predigttext. Nachdem Paulus durch seine Verkündigung in Thessalonich und Beröa Menschen gegen sich hatte, brachte man ihn nach Athen. Dort unterhielt er sich in den Synagogen und auf dem Markt mit den Juden und gottesfürchtigen Männern, so heißt es, und erzählte ihnen von Jesus und der Auferstehung. Die Philosophen liebten es zu diskutieren. Aber auch da stießen seine Worte auf Widerstand und waren ein Ärgernis. Schließlich schleppte man ihn auf den Areopag gegenüber der Akropolis. Hier können Sie ein Bild davon sehen, so ungefähr sieht es heute aus. Der Areopag war ein wichtiger Versammlungsort. Dort forderte man ihn auf, seine fremde Lehre zu unterbreiten. Da stand er nun und sollte seinen Glauben den wortgewandten Philosophen erklären, sodass diese es auch verstehen können. Da gab es die Stoiker. Sie glaubten daran, dass das Göttliche überall und in allem zu finden sei. Die Epikureer entgegen glaubten nur sehr eingeschränkt an Gott. Es ist faszinierend, wie Paulus mit den Athenern umgeht. Er macht es mit Bedacht und sehr diplomatisch. Vier Punkte möchte ich nennen, die uns helfen können, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Erstens, Paulus fängt nicht mit seinem Ärger und seiner Kritik an dem Glauben der Athener an. Ihm gelingt es, seinen eigenen Ärger zurückzunehmen, den Ärger über die vielen verschiedenen Altäre, über die Opfergaben der Athener. Und ihm gelingt es auch, die Beleidigungen, die man ihm an den Kopf geworfen hat, hinten anzustellen. Man hat ihn nämlich als Schwätzer bezeichnet. Er geht einen sehr klugen Weg. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Er holt sie dort ab, wo sie stehen. Er respektiert ihre Religion und nimmt ihre Vorstellungen ernst. Diese innere Haltung macht einen Dialog überhaupt erst möglich. Zweitens, Paulus knüpft an ihre Vorstellungen an. Ich fand einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ich verkündige euch diese unbekannte Gottheit. Damit hat er sie vermutlich gepackt. Wie jetzt? Der weiß, wer der unbekannte Gott ist? Spätestens jetzt scheinen die Athener hellhörig zu werden. Schließlich hatten sie Angst, dass sie einen Gott vergessen hatten, der sich möglicherweise vernachlässigt fühlte und sie strafen könnte. Drittens, Paulus betont das Gemeinsame zwischen ihrem und seinem Glauben. Er versucht, seinen Glauben in die Gedankenwelt und die Sprache der Griechen zu übertragen. Gott ist der Herr des Himmels und der Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Ja, Paulus zitiert sogar ihre Philosophen. Er ist es, von dem wir abstammen. Keinem von uns ist Gott fern. In ihm leben, weben, sind wir. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu suchen. Das könnte eine Gemeinsamkeit sein. In einem vierten Schritt erzählt Paulus dann von den Besonderheiten des christlichen Glaubens. Er benennt ganz klar die Unterschiede. Gott wohnt nicht in von Menschen gemachten Tempeln. Gott lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen. Nicht wir opfern den Göttern, damit sie uns wohlgesonnen sind. Es ist genau umgekehrt. Gott opfert sich uns, damit wir ihm unser Leben und unser Vertrauen schenken. Es ist Zeit, das anzunehmen, sagt Paulus. Zeit, umzukehren. Im Denken und im Glauben. Einen weiteren Punkt hebt Paulus noch hervor. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Die Rede des Paulus fand an einem geschichtsträchtigen Ort statt, dem Ort der Gerichtsbarkeit. Deswegen hatten seine Worte für manche sicher besonderes Gewicht. Er versuchte, ihnen deutlich zu machen, Gott steht an der Seite der Opfer und wird mit Gerechtigkeit richten. Er hat seinen Sohn Jesus zu uns geschickt, damit er jedem diesen Glauben und das Vertrauen auf Gott anbietet. Jesus wurde selbst Opfer von Gewalt, Diskriminierung und Unterdrückung und starb schließlich am Kreuz. Die Auferweckung des Gekreuzigten ist der Einspruch gegen jegliche Ungerechtigkeit in der Welt. Dieser euch unbekannte Gott fordert Gerechtigkeit. Mit der These der Auferweckung stellt Paulus diesen Mann in den Rang ihrer Götter, die unsterblich sind. Eine ungeheuerliche Behauptung für die Ohren der Athener. Damals passierte Folgendes und auch heute finden wir das in Gesprächen mit Menschen. Die einen spotten und lachen drüber. Die anderen vertagen die Diskussion, weil sie sich nicht entscheiden wollen oder können. Eine dritte Gruppe findet zum Glauben und schließt sich Paulus an. Wir sind und bleiben dazu aufgefordert, im Dialog mit unseren Mitmenschen zu bleiben. Mit Christen, Muslimen, Buddhisten, Atheisten, Esoterikern, Anthroposophen, wem auch immer. Unsere Worte und Erfahrungen mit Gott sind begrenzt und können seine Größe und sein Wesen nie erfassen, nie ganz erfassen, immer nur in Bruchstücken. Aber wir können immer wieder um Worte und unser ganz eigenes Bekenntnis ringen und auch andere dazu ermuntern, eigene, ihnen zeitgemäße und entsprechende Worte zu formulieren. Schließen möchte ich deshalb mit einem Glaubensbekenntnis, das eine Konfirmandengruppe formuliert hat. Ich vertraue darauf, dass Gott über dem Himmel und auf der Erde wohnt und alles umschließt. Und dass er will, dass wir Himmel und Erde als sein Zuhause erhalten. Ich vertraue auf Jesus Christus, der mir Gott nahe bringt, der von Gott herkommt und wieder zu ihm zurückgegangen ist und heute noch wirkt. Er hat für Gott gelitten, aber Gott war in ihm und hat ihm Recht gegeben. So wird er auch für alle, die leiden, für Gerechtigkeit sorgen. Ich lebe von Gottes Atem und vertraue mich der Gemeinschaft an, die aus Gottes Kraft heraus lebt und sich für Frieden und Versöhnung einsetzt. Wir werden für immer bei Gott sein, auch nach dem Tod. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.